Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Herzlich willkommen bei Sport im Kopf. Schön, dass du heute wieder oder auch zum ersten Mal zuhörst. Mein heutiger Gast ist seit längerem mal wieder ein Kollege. Er ist Sportpsychologe. Er ist verantwortlich für die Koordination Sportpsychologie beim Deutschen Fußballbund und betreute seit längerem die U21 Fußballnationalmannschaft und seit diesem Sommer die DFB-Frauen. Neben seinen Tätigkeiten im Fußball betreut er im Eishockey die Adler Mannheim und Einzelathletinnen. Zusätzlich ist er Dozent, gibt Firmencoachings und ist aktiv in der Gesundheitsprävention. Langeweile kennt er mit Sicherheit nicht und deswegen freue ich mich umso mehr, dass er heute Zeit für Sport im Kopf gefunden hat. In diesem Sinne sage ich Servus und herzlich willkommen, Christoph Herr.
Ich grüße dich. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Chris, schön, dass du Zeit hast. Wie geht's dir denn?
Soweit geht's mir, glaube ich, ganz gut. Gesundheitlich schaffe ich alles noch von mir fernzuhalten, was im Herbst gerade so rumschwirrt. Und ansonsten alle Hände voll zu tun. Die Saison läuft, von daher muss man haushalten.
Spannende Antwort. Würde ich jetzt, wenn du ein Athlet wärst, sofort einhaken. Soweit glaube ich ganz gut. Aber das ist... aber das liegt sicherlich am Herbst, wenn man permanent latent froh ist, wenn man von sämtlichen Grippen verschont bleibt. Wo bist du denn gerade?
Ich bin gerade unterwegs und habe komme gerade vom Athleten sozusagen und bin auf der Durchreise. Es geht dann wieder nach Frankfurt. Und von daher gibt es vieles, was man so on the road machen muss, von Telefonaten bis hin zu auch sowas wie jetzt gerade, dass man ab und zu auch mal ein bisschen öffentlich wirksam sein darf und den Menschen erzählen darf, was wir alles machen, weil es ja doch auch eine kleine Nische ist, in unserem Bereich auch wirksam sein zu dürfen. Von daher, ja, vieles eigentlich im mobilen Arbeiten, deswegen auf der Durchreise.
Ja, kenne ich ganz gut. Man hat ja die Termine auch oft zwischendurch, geht aber nicht anders, weil ich glaube, das ist sicherlich eins unserer wichtigsten Berufspunkte, dass wir sehr flexibel sein müssen und sein dürfen auf der anderen Seite. Das hat ja auch Vorteile. Ich starte ja meinen Podcast immer damit, dass ich meine Gäste und Gästinnen bitte, sich privat in drei Worten, und du kennst ja den Unterschied, bei Athleten dann auch beruflich oder als Sportler sich in drei Worten zu beschreiben. Wie würdest du dich privat beschreiben und vielleicht als Sportpsychologe?
Fällt mir so ein bisschen die Humoristik ein, also humorvoll, hilfsbereit und idealerweise charismatisch. Nicht, weil der erste Buchstabe in meinem Namen gleich sieht, sondern weil es einfach irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt in der Vergangenheit, dass ich damit ganz gut meinen Menschen begegnen konnte. Und Empathie, die damit verbunden ist, ist eigentlich elementar für unsere Arbeit. Und da ich jetzt ja doch auch schon einige Jahre in dem Berufsfeld arbeiten darf, wage ich zu behaupten, dass ich das zumindest mal nicht ganz abträglich mache.
Das heißt, privat und beruflich gibt es bei dir, wenn ich das jetzt richtig raushöre, viele Überschneidungen,
tatsächlich,
wie du dich beschreiben würdest.
Ja, das hilft bei der Authentizität. Das muss man auch sagen. Und mein Privatleben deckt sich manchmal ganz oft in meinem beruflichen, weil die Welten auch verschwimmen. Man ist dann doch auch immer wieder mal auch so um einen Rat gefragt, vielleicht, ob das im privaten Umfeld ist. Hey, du machst doch da was irgendwie mit Psychologie und kannst du nicht mal? Genau. Ja, und da ich selber gerne auch Sport mache und aus dem Sport komme.
Tennis, oder?
Tennis, richtig. Handball tatsächlich auch noch leidenschaftlich. Ja. Und was du kennst, logischerweise, ist der Bergsport, der mir sehr vertraut ist und den ich versuche regelmäßig noch zu machen, was aus Heidelberg, wo ich lebe, nicht mehr ganz so einfach ist, aber ich versuche es.
Ja, ich habe ja 4 Jahre in Heidelberg auch leben dürfen, als ich bei der TSG Hoffenheim gearbeitet habe, und für mich war da wirklich immer der Lichtblick der Königsstuhl Berglauf. Es ist dann immerhin... Ja, sind schon fast immerhin 400 Höhenmeter, naja, 300 Höhenmeter vielleicht.
Ja, ist richtig.
Ich habe es jetzt mehr, ja, aber ja, die wie heißt es, Himmelsleiter,
richtig,
ja. Ja, das war immer mein Lichtblick in der Heidelberger Zeit, aber es ist immerhin hügelig, das glaube ich.
Das hilft.
Genau, das hilft. Also wenn man Ausblick genießen möchte, dann kann man das in Heidelberg. Ich selbst bekomme als... Sportpsychologin immer wieder die Frage, gerade auch von sehr, sehr viel jungen Leuten, wie wird man überhaupt Sportpsychologe, Sportpsychologin? Wie wurdest du denn Sportpsychologe? Also wie war dein Werdegang?
Ich habe tatsächlich zuerst auf Lehramt studiert, ganz am Anfang, und wollte dann wechseln in Sport und Psychologie auf Lehramt, weil man dieses Fach ja auch unterrichten kann an Schulen, aber das konnte mir damals keine Universität beantworten, wo man genau diese Fachrichtung studieren kann. Und dann bin ich auch gesagt, gut, dann mache ich ja Sportpsychologie. Ich kannte das so ein bisschen aus der eigenen aus dem Sportlerwesen, sicherlich den Umgang mit den eigenen Gedanken und den Emotionen, habe gesagt, ach, das ist grundsätzlich spannend. Dann mache ich Sportpsychologie und das ginge dann in der Kombination, wo ich in Konstanz damals studiert habe, nur mit dem sportwissenschaftlichen Bachelor-Master-System und du nimmst dann die Psychologie als Beifach dazu. Das habe ich dann im Master fortgeführt in Heidelberg und dann haben wir immer natürlich die zwei Möglichkeiten, man studiert Psychologie on top in Gänze noch zu Ende. Das war dann auch mein Plan. Allerdings hatte ich das große Glück, dass ich mit Hans-Dieter Herrmann und Jan Mayer damals, du kennst die beiden noch aus Hoffenheim.
Auch Praktikum richtig. Und Jan war lange mein Vorgesetzter sozusagen bei der TSG.
Richtig, ja. Richtig. Und zu der Zeit habe ich dann auch bei denen lernen dürfen und dann kam relativ schnell nach dem Studium und nach dieser, man macht dann noch so eine Weiterbildung, die ASP, die Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie, bietet so ein Curriculum an. Welches man haben sollte, auch für die olympischen Disziplinen, es sei denn, es gibt so äquivalente Master dann. In Deutschland auch nicht so wahnsinnig viele tatsächlich. Da muss man auch, und das vielleicht nehme ich das vorweg, ein bisschen gucken, eben auf die Qualitätskriterien, die wir in diesem Bereich in Deutschland versuchen auch zu halten, weil der Markt schon doch auch sehr inflationär geworden ist, aber so viel tatsächlich Stellen gar nicht noch nicht vorhanden sind. Und dann irgendwann kam, kurz vor meiner Masterarbeit, kam dann Jan Mayer ums Eck und hat gesagt, brauchst du einen Job? Und ich habe gesagt, es wäre jetzt an der Zeit, sehr gerne. Und dann durfte ich die Kölner Haie ganz am Anfang mit begleiten. Und das war dann mein erster Job in der Eishockey-Bundesliga, den ich hatte 2 Jahre. Und somit war es dann um mich geschehen, um weiter zu studieren. Ich habe dann direkt praktisch arbeiten dürfen, sportpsychologisch, und habe dann aber nicht fertig die reine Psychologie oder auch Therapieausbildung gemacht. Das muss man zur Wahrheit gehört auch das dazu, weil das manchmal auch die Leute im freien Feld nicht ganz unterscheiden können. Was ist das jetzt irgendwie Psychotherapie, Psychiatrie, Psychologie? Da muss man einmal ein bisschen differenzieren.
Ja, es ist oft schwammig, aber man kann es, glaube ich, ganz gut differenzieren. Witzig, wir haben wirklich zwei prägende gleiche Wurzeln. Bei mir war es dann damals der Hans-Dieter, der mich sehr dazu angehalten hat. Ich war ja schon fertig und habe das die ganzen Abschlüsse abgeschlossen, wie ich in Heidelberg war. Und er hat mir aber sehr ans Herz gelegt, ich sollte doch unbedingt die Verhaltenspsychotherapie-Ausbildung noch machen. Und ich schluck, weil jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, das ist sehr umfangreich. 3 Jahre Vollzeit, 5 Jahre berufsbegleitend. Ich habe es gemacht, habe jetzt 22, da auch erst meinen Abschluss noch gemacht. Und muss jetzt irgendwann dann auch mal den Hans-Dieter anrufen und ihm das, glaube ich, erzählen, dass er da sicherlich einen Meilenstein gelegt hat. Okay. Was wärst du denn geworden, wenn du nicht Sportpsychologe geworden wärst? Lehrer?
Das hätte mich dahin verschlagen können tatsächlich. Ich glaube, das ist auch nicht ganz aus dem Kopf. Lehre, ab und zu bin ich noch an der Hochschule und doziere etwas, aber das ist wirklich nur im ganz Kleinen, weil es mir auch doch Freude macht, mit Menschen Dinge zu diskutieren, zu erarbeiten, auch mit jungen Leuten zu arbeiten. Jetzt bin ich noch nicht so wahnsinnig alt, also die Nähe ist manchmal auch ganz dankbar. Weil man den Zeitgeist noch ein bisschen mitgeben kann, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, viele Dinge haben mich schon längst überholt. Und also das könnte schon sicherlich etwas sein, wo ich gelandet wäre. Durch meine vielleicht auch kleine musische Ader hätte es mich vielleicht zur Not auch in diese Richtung mal verschlagen, wenn ich es mir hätte wünschen dürfen. Aber dazu braucht man, glaube ich, genau wie im Leistungssport auch das nochmal viel mehr Disziplin, um sich hinter eine Sache zu klemmen und dann auch nochmal vielleicht ein Talent, welches so stark ausgeprägt ist, dass man auch Dinge wagt.
Ja. Ich glaube generell kann man sagen, also jeder, der sich dafür interessiert, es ist sicherlich gut, als Basis die Psychologie zu haben, als Studium oder über die Sportwissenschaften reinzugehen. Und dann gibt es einfach inzwischen auch extrem viele Wege, eigene Studiengänge oder eben auch das Curriculum. Aber wir können gerne als Link in die Shownotes auch nochmal das Curriculum einfügen, dann kann man sich das gerne mal anschauen, auch was die Voraussetzungen dafür sind. Chris, wie oft bekommst du die Frage, was machst du eigentlich? Also ich bekomme die Frage relativ oft oder inzwischen glaube ich sogar ein Stück weit weniger, was ich als positiv bewerte, da vielleicht auch irgendwie immer klarer wird, was die Sportpsychologie macht. Aber wie beantwortest du die Frage, wenn man sie dir stellt, was machst du eigentlich?
Was machst du eigentlich?
Ich muss erst mal selbst
tatsächlich, weil ich unterschiedlich antworte, in Abhängigkeit, wer mich fragt. Okay. Und Menschen, die dem Sport, dem Leistungssport sehr nahe stehen, denen kann man relativ schnell natürlich das Thema Widerstandskraft, Stresstraining, psychologische Arbeit im Leistungssport, Umgang mit Emotionen, also diese Facetten, die kennen die LeistungssportlerInnen natürlich von Grund auf und tauchen dann schnell ein. Also da muss ich gar nicht groß erklären. Und wenn es dann aber in die Breite geht und die Menschen auch irgendwie dem Thema sehr fern sind, dann in erster Linie den Menschen dabei begleiten, unterstützen, ihnen Sicherheit zu geben, um mit dieser ja doch auch hohen Herausforderung mentalerseits oder hohen Ansprüchen mir zurechtzukommen. Und das, wenn man dann den Vergleich zieht mit ihrem Alltag, jeder Mensch hat seine Herausforderungen, jeder Mensch hat auch vielleicht seinen Rucksack und das hat mentale Auswirkungen und damit irgendwie klarzukommen und einen klaren Gedanken zu fassen, dabei die Menschen zu unterstützen, das klappt dann hoffentlich meistens ganz gut.
Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung, die vielleicht auch Zuhörer zu hören verstehen, die nicht so tief im Leistungssport drin sind. Ich finde ja auch immer die drei Säulen der Sportpsychologie ganz schön. Es geht natürlich in erster Linie um die Leistungsoptimierung, aber für mich, also für mich persönlich auch ganz wichtige Grundbausteine sind eben die Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheitserhaltung. Und ich glaube, das sind zumindest für mich ganz wichtige drei Säulen, an denen wir arbeiten mit Athleten, Athletinnen, Trainern und Trainern natürlich auch.
Ja, absolut, absolut.
Du betreust ja jetzt wirklich seit Jahren Mannschaften, also bist viel, viel mehr in Teamsportarten unterwegs als ich zum Beispiel. Du betreust im Trainingsalltag, auf Wettkämpfen, aber auch auf sehr, sehr großen Turnieren, wie jetzt zuletzt die Frauen-EM 2025. Wie kann man sich denn die Arbeit als Sportpsychologe oder wie kann man sich die Arbeit eines Sportpsychologen vor Ort wirklich vorstellen? Also wie sieht Arbeitsalltag aus, die Abläufe? Weil man hat natürlich irgendwelche theoretischen Vorstellungen, aber wie ist dann eigentlich die Praxis?
Also idealerweise fällt man so gut wie gar nicht auf und trotzdem ist man da, weil du hast einen Leistungssport und es ist egal, ob männlich oder weiblich, hast du ganz viele Alpha-Tiere, die irgendwie auch gesehen werden wollen und auch vor allem gerade im Trainerteam auch müssen, weil die müssen nachher im Endeffekt auch den Kopf hinhalten und sagen, ich übernehme Verantwortung und dann brauchst jetzt nicht noch jemand, der sagt so, übrigens hört mir mal zu, ich zeige euch jetzt mal nochmal irgendwas hier zum Thema Motivation und sondern man bietet eigentlich Dinge an. Also man ist da und idealerweise für das gesamte System, also für Spielerinnen, für das Trainerteam und für den Staff gerne auch. Ich kenne das noch aus der Zeit, dass du 21, wo dann auch einfach normale Themen im Erwachsenenalter ja auch vorkommen. Und wenn man dann auf Turnier ist und viele Wochen weg von zu Hause, dann hat es egal wie alt man ist, dann immer wieder auch ein paar mentale Herausforderungen. Und dann bin ich idealerweise einfach Gesprächspartner und versuche das nicht zu analytisch oder zu beobachtend irgendwie zu leben, sondern so mit der Grundhaltung so passiv wie möglich, so aktiv wie nötig. Und das vieles geht über einen Smalltalk. Also ich bin bei all diesen Formaten dabei. Es gibt dann regelmäßige Besprechungen, Sitzungen und bei all diesen Dingen bin ich dabei. Außer natürlich dann, wenn es gerade im Frauenbereich logischerweise bei im medizinischen Bereich oder in der Kabine logischerweise dann nicht immer. Erst dann wieder, wenn Cheftrainer auch mit reingeht, dann höre ich mir logischerweise auch dann an, was gesprochen wird, wie gesprochen wird, welche Botschaft senden wir wann an die Mannschaft und sowas kann ich dann sehr gerne auch dann mal spiegeln im Trainerteam, wie wirken wir auf die Spieler und Spielerinnen und gleichzeitig auch logischerweise bei den Spielerinnen mal ein paar Sachen anzubieten. Es gibt abends mache ich Entspannungen, die ich anbiete oder es gibt verschiedene kleine Formate, die dann auch mal die Langeweile überbrücken, gerade bei einem Turnier, wo es dann irgendwann auch mal gut ist, wenn man irgendwie die 10. Runde Dart oder Karten gespielt hat, einfach zu gucken, was für Rahmenbedingungen finden wir vor Ort vor, dass so ein großer Haufen von bis zu 60, 70 Personen inklusive Staff sich dann auch dementsprechend irgendwie so vor Ort wohlfühlt, dass dann kein Lagerkoller entsteht und dass vielleicht auch Ungereimtheiten schneller vorgebeugt werden können, bevor vielleicht auch Konflikte entstehen, weil die bei Menschen grundsätzlich auch entstehen können. Und so sieht's aus, ja.
Was könnte dann so eine Beschäftigung sein? um Langeweile zu überbrücken. Also Dart und Karten schließen wir jetzt mal aus, weil da haben wir schon die 10. Runde. Topf schlagen.
Auf solche Dinge.
Verstecken spielen. Ja.
Also bei der U21 ist die Langeweile meistens überbrückt mit irgendwelchen Zockerspielchen. Da sind die relativ schnell bedient mit ihrem Koffern, wenn die zur Playstation kommen. Im weiblichen Bereich, jetzt gerade, weil die auch ein bisschen älter sind, im Frauenbereich, geht es dann doch auch mal um, man bietet mal etwas an zum Thema Achtsamkeit, man bietet was an zum, lasst uns mal zusammen lachen. Wir machen vielleicht mal eine kleine Tanzsession. Dinge, die vielleicht so ein bisschen auch mal vielleicht befremdlich wirken können, wenn man sie nicht permanent macht, aber dann doch eine Neugier wecken. Und das ist aber alles optional. Ne? Dann kommen mal 5, dann kommen mal 10 Spielerinnen. Mal machen wir was mit dem Staff zusammen. Und oftmals sind es dann auch einfach, weil auch Angebote schaffen. Also wir gehen aktiv raus und sagen, okay, heute Nachmittag biete ich an, wir gehen in das und das Café zum Beispiel oder man geht da und da vielleicht ein Eis essen. Wer hat Lust mitzukommen? Auch das sind Kleinigkeiten.
Ja, gut, Kleinigkeiten, aber das ist ja so, sind ja oft diese kleinen Stellschrauben, um eine grundsätzlich positivere Grundstimmung zu haben. Und diese positive Grundstimmung ist ja auch immer Voraussetzung für natürlich gerade High-Performer, Leistung bringen zu können. Weil der Druck kommt dann gerade auf großen Turnieren natürlich von alleine oder ist ja eh latent, permanent im Hinterkopf irgendwo. Apropos große Turniere, was ist denn das Besondere an großen Turnieren wie jetzt der EM eben im Sommer? Was sind auch für dich hier die größten Herausforderungen?
Also ich muss jetzt auch noch mal ganz kurz tatsächlich ein bisschen überlegen, weil ich dann von einem Turnier ins nächste rein gestolpert bin diesen Sommer.
Schlitter.
Genau, wir waren ja erst mit U21 in der Slowakei und dann da so ein Finale knapp verloren in der letzten letzten Wimpernschlag und sind dann habe ich gepackt und bin am nächsten Tag weiter zur Frauennationalmannschaft und dann bin ich in diesen Kosmos da reingestolpert. Und die waren dann schon ja auch ein paar Tage im Trainingslager. Und so die Herausforderung, eine Atmosphäre erstmal wahrzunehmen, ohne irgendwie dann auch dem bereits bestehenden System das Gefühl geben, oh, jetzt kommt jemand und fragt nochmal die gleichen Fragen, die bereits gestellt wurden. Und erstmal ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo stehen wir eigentlich gerade zum Beispiel im Teamprozess? Wie ist unsere Kultur gerade vor Ort? Wie gehen wir miteinander um? Und das sind einfach Dinge, die man erstmal, glaube ich, für sich so ein bisschen in den Kontext bringen muss, einsortieren darf. Und dann ist sicherlich die größte Herausforderung mit all diesen Eindrücken und Informationen, die man sammelt, die übrigens alle Menschen sammeln, die auch vor Ort sind. Also ich bin nicht die einzige Person, die irgendwie das im Blick hat. Das haben ganz viele andere aus dem Staff natürlich auch und das Trainerteam entwickelt auch ein Gespür für die Situation. Und ja.
Naja, und die Spielerinnen ja auch. Also wie du ja sagst, so jeder Einzelne, absolut, der irgendwo zu diesem System gehört, sammelt Informationen und bewertet die ja auch durch die eigene Erfahrungsbrille und Motivbrille.
Total. Ja, genau. Und dann sich zu überlegen, okay, welche Botschaft oder welche Bilanz ziehe ich jetzt aus diesen Eindrücken und wie sende ich zum Beispiel das dann wiederum an ein Trainerteam zurück oder an die Spielerinnen und sagen, okay, in dem Bereich haben wir tatsächlich noch etwas, wo wir uns entwickeln dürfen und können. Die Frage ist immer, hat man während dem Turnier überhaupt Zeit, noch Dinge zu entwickeln? Und der Zeitfaktor ist gerade bei Nationalmannschaften extrem kurz. Das erleben wir auch in unseren U-Nationalmannschaften, egal ob männlich oder weiblich, dass sie immer nur diese 10-Tagesblöcke maximal haben. Abseits von einem Turnier, und das Turnier geht dann dementsprechend länger. Und in dieser Zeit sind dann auch immer die gleichen Abläufe, so ein bisschen, du hast Spieltag, du hast Matchday -1 oder +1 und dann sind immer die gleichen Routinen, was auf der einen Seite gut ist, aber was nicht so viel Raum hat für, okay, jetzt lass uns mal einen Entwicklungsprozess starten.
Yeah.
Und deswegen so, ist die Herausforderung tatsächlich in kurzer Zeit die richtige Botschaft an die richtige Person so zu senden, dass die Möglichkeit besteht, auch ein bisschen sich zu entwickeln und das Potenzial zu entfalten.
Ist da auch die Gefahr, zu viel Botschaften zu senden? Also ist es ein Punkt, dass man da wirklich sehr wohl dosiert reingehen muss, weil zu viel vielleicht auch gerade unter Situationen, wo bestimmter Druck, diverse Stressfaktoren sind, dass zu viel Informationen auch einfach dann zu viel sich selbst Gedanken machen führt?
Auf jeden Fall. Genau, also manchmal ist wirklich weniger mehr, gerade wenn so viel Informationsmenge rumherrscht und dann kommen noch Medientermine dazu, dann kommen verschiedene Artikel und andere Anfragen und Erwartungshaltungen und jeder will was von einem und will an diesem, doch auch vielleicht auch an diesem Ruhm, je nachdem wie weit man gekommen ist, irgendwie teilhaben oder auch nicht. Und dann wird es ist schon so eine Gesamtgemengelage, wo es eher darum geht, dann vielleicht auch ein bisschen Ruhe ins System zu geben. Und das, was man bereits geschafft hat, das vielleicht möglichst gut zu machen, ohne jetzt direkt wieder unbedingt was Neues mit reinzubringen, die Informationsmenge auch zu beschränken. Das ist etwas, was grundsätzlich auch Trainer, Trainerinnen, nicht nur hier, sondern auch in anderen Teams, manchmal auch am schwersten fällt, weil die wollen es möglichst gut machen. Also die haben sich natürlich auch ewig lang Gedanken gemacht, was möchte ich den Spielerinnen mitgeben zu dem Zeitpunkt, und man möchte dann am Ende auch immer das Gefühl haben, man hat ihnen auch alles mitgegeben, damit man ja auch nichts vergisst. Und dass es dann oftmals ja quasi aber manchmal auch darin endet, dass es dann doch ein bisschen länger wird und man viel Botschaften sendet. Und das ist etwas, was im Leistungssport, im Teamsport ganz häufig vorkommt. Und man dann manchmal da auch in die Reflexion geht und sagt, okay, was wollen wir wirklich denn senden, und die Informationsmenge zu beschränken.
Ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Man möchte es dann besonders gut machen, und dass das nicht nur eben Athleten, Athletinnen betrifft, an großen Turnieren oder natürlich auch so auf Wettkämpfen besonders gut performen zu wollen, dass das auch Trainer wollen, besonders gut performen. Die tragen ja auch eine gewisse Verantwortung,
definitiv,
die man nicht ganz wegdenken darf. Und dieses besonders gut performen, das führt halt leider meistens zu keinem so guten Ergebnis, weil wir dann uns komplett aus diesem Flow-Zustand rausstrudeln, uns Gedanken machen und eigentlich das vergessen, was man, ja, wie du es beschrieben hast, Wochen, Monate vorher trainiert hat, und vergessen, bei den Basics zu bleiben.
Genau.
Und das ist natürlich schwierig, weil ein großes Turnier hat halt auch eine gewisse Aura irgendwo, und man lässt sich da mitreißen und auch medial. Ich meine jetzt, die Zeiten sind vorbei, dass Frauenfußball medial jetzt nicht so großes Aufsehen erregt hat, sondern es ist auch medial einfach extrem, einen extrem hohen Stellenwert, und das macht was mit einem.
Ja.
Sprecht ihr, weil es mir gerade anfällt, gerade an so großen Turnieren auch das Thema Social Media an? Also mit Athleten, Athletinnen, sprecht ihr das beim DFB an? Sprichst du das an mit einzelnen Athletinnen, mit dem Team, dass man vielleicht auch versucht, also es gibt ja verschiedene Strategien, aber es ist natürlich schon, da wird unheimlich viel geschrieben und auch über einzelne Spieler, Spielerinnen, dass man sich da vielleicht auf so großen Turnieren ein bisschen von distanziert. Ist das ein Thema, mit dem du arbeitest?
Dadurch, dass wir eine eigene Medienabteilung haben, sind die da auch in dem Bereich sehr gut aufgestellt. Oh ja. Also im Jugendbereich gibt es ein paar Medienschulungen dazu. Und man hat ja auch eine eigene Social-Media-Abteilung, oder Leute sind auch hier dabei, die auch diesen Themenbereich abdecken und haben dann auch die Herausforderungen, und die so einen Themenbereich mitbringt, auch ganz gut im Blick. Also die sind da mit den Jungs und mit den Mädels, sind die echt, glaube ich, ganz gut im Austausch. Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer auch diese psychologische Komponente, die man berücksichtigen muss. Wann tut etwas jemandem gut, und wann kann es auch schädlich sein? Und dann geht es manchmal eher darum, Strategien zu entwickeln mit Spielern und Spielerinnen, wie ich diesem Hyperspace so ein bisschen entfliehen kann oder vielleicht doch nicht jeden Kommentar lese oder die öffentliche Meinung nicht so stark an mich ranlasse, weil die auch oftmals sehr verachtend und verurteilend sein kann. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man dann im Kollektiv interdisziplinär zusammenarbeitet.
Ja, okay. Wie bereitest du dich vor? Also du hast jetzt gerade schon beschrieben, du bist direkt von der U21 gekommen. Also ist die Frage jetzt auch, weiß nicht, vielleicht hinfällig, sich da groß vorzubereiten. Stolperst dann in das nächste Team rein, komplett andere Dynamiken, anderes Stuff. Wie bereitest du dich trotzdem vielleicht auch so ein bisschen vor? Also sagst du, okay, du nimmst dir ein paar Übungen mit, überlegst dir vielleicht nochmal was Neues, passend zu dem jeweiligen Turnier, oder ist das eigentlich inzwischen alles so fest in einem Werkzeugkoffer, dass du sagst, okay, du machst dir da jetzt keine spezielle Toolbox nochmal für ein Turnier?
Eher Zweiteres, aber nicht aus dem Grund, weil ich denke, ich kann die ganzen Dinge einfach direkt alle aus dem Ärmel schütteln, sondern vor allem, weil die meiste Arbeit vorher passieren muss. Also in den Lehrgängen im Vorfeld sind wir schon so gut idealerweise aufgestellt oder haben Dinge schon auf den Weg gebracht, dass sie im Turnier funktionieren. Und das ist so die größte Arbeit. Und im Turnier vor Ort reagiert man dann auf Kleinigkeiten und sagt, okay, wenn es mal noch was braucht zum Thema Kommunikation, Konzentration, Team, Spaß, wie auch immer, dann hat man seinen kleinen Baukasten und überlegt, okay, wie kann ich vielleicht Übungen auch abwandeln und dann möglichst kurz die Leute auch in die Reflexion bringen, weil das vielleicht ist auch nochmal eine der wertvollsten und größten Arbeiten, die wir psychologisch leisten können, dass Menschen reflektieren über das, was passiert, über sich und die Welt, um auch den Gedanken wieder zu strukturieren. Und insofern ist die Vorbereitung natürlich da, dass man sagt, okay, was ist vor Ort überhaupt möglich? Was werde ich vor Ort erwarten? Also ich bin dann viel auch mit dem Athletiktrainer im Austausch und auch idealerweise mit anderen Staffmitgliedern, dann auch mit dem Trainer, Co-Trainer-Team. Torwarttrainer muss man immer an der Stelle mit erwähnen, weil das ja auch quasi auch für mich ein besonderer Job ist, weil die Torhüter und Torhüterinnen ja manchmal so ein bisschen der Individualsport im Teamsport sind. Sie gehören voll dazu.
Eigene Bubble.
Genau, und das sind dann auch so Multiplikatoren, die man für sich eigentlich nutzt. Und in der Vorbereitung geht es vor allem darum, sich zu überlegen, okay, wo gibt es denn eigentlich auch schon sehr gute Verbindungen zwischen Staff-Mitgliedern, zwischen Trainerteam und den Spielerinnen, und kann dann auch einfach versuchen, die Menschen so zu begleiten, dass sie durch ihre Verbindung auch schon ein paar kleine Botschaften, durch ihr Auftreten, durch das, was sie sagen, den Mädels auch Sicherheit geben können und den Jungs.
Ja.
Und das ist für mich eigentlich auch eine wichtige Arbeit, mit den Menschen so zu arbeiten, dass die Themen nicht alle bei mir liegen müssen und sagen, ich weiß es und besser und jetzt müssen alle zu mir rennen, sondern eher sie auch irgendwie unterschwellig einfließen zu lassen, dass das Gesamtkonstrukt es mitträgt.
Ja, finde ich auch ganz, ganz wichtig, gerade in Teamsportarten. Und es ist auch was sehr, sehr Schönes, sich eben mit dem ganzen System austauschen zu können, weil, wie du es gerade beschrieben hast, wir sind ja auch nicht tagtäglich mit dabei, immer mit dabei, aber Athletiktrainer, Physiotherapeuten, die Trainer der verschiedenen Disziplinen, also zum Beispiel jetzt im Fußball Torhüter und normale Cheftrainer und dieser Austausch mit diesem gesamten Team, ich finde das total bereichernd. Das fehlt mir manchmal mit Einzelsportlern tatsächlich, weil dann nicht immer dieser Austausch ist, dieser Teamaustausch. Und es sind, glaube ich, ganz viele Informationen, die dann verloren gehen können, die aber für uns sehr, sehr wichtig sein können.
Ja.
Auch so eine Außenperspektive mal oder eine externe Perspektive zu bestimmten Inhalten zu bekommen. Und was ich auch ganz interessant fand, das werde ich ganz oft mit großen Augen angeguckt, wenn ich sage, ja, oder auf die Frage, ja, würdest du nicht mal wieder gerne bei Olympischen Spielen dabei sein? Dann sage ich, ja, klar, große Ereignisse sind immer toll, aber im besten Fall ist mein Anspruch der, dass ich vor den Großereignissen eigentlich meinen Job erledigt habe. Also, dass man dann, wie du sagst, reagieren kann. Das ist natürlich jetzt bei großen Teams auch nochmal wichtiger, damit vor Ort zu sein. Aber dass der Job eigentlich, wie das Training ja auch, weit vor so großen Turnieren erledigt sein sollte. Ich kann mir ja beim Training auch nicht überlegen, ah ja, es wäre wichtig, dass wir nochmal das und das trainieren sollten. Mhm. Finde ich ganz gut. EM 2025 nochmal. Was würdest du denn sagen, waren deine Top 3 Highlights aus rein sportpsychologischer Sicht? Also Situationen, Dynamiken, Interaktionen oder auch im Prozess des Turnierverlaufs?
Da erwischst du mich jetzt tatsächlich auf ein paar Gedankensprüngen, weil jetzt geht einem so viel durch den Kopf, auch so diese Dramaturgie, die so ein Turnier mit sich bringt. Jetzt war das natürlich bei einer U21 rückblickend, war tatsächlich unser Teamhotel irgendwie das spannend, weil das so ein toller Ort war, wo wir alle gemeinsam wirken konnten, waren für uns und man konnte so viele Dinge machen, musste sich über die Öffentlichkeit nicht so wahnsinnig viel Gedanken machen. Das war natürlich, fand ich schon ein Highlight, um ruhig zu arbeiten, um auch so Rückzugsort für die Mannschaft zu haben. Wiederum dann auch zu sehen, was vielleicht Wolle Petri im Trainingslager mit den Frauen gemacht hat, ist natürlich schon auch etwas Besonderes an der Situation. Und mein Highlight, muss ich sagen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist, wie die Frauen damit umgegangen sind, selbstverantwortlich so eine Teamdynamik mitzugestalten. Also man muss da nicht so wahnsinnig viel reingeben, sondern idealerweise gibt man einfach einen Rahmen und dann füllen die Menschen das von sich aus. Und hat nicht diesen Anspruch, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass das Team so und so sich findet, sondern wir geben einen Rahmen und Menschen finden sich dann schon, wenn sie vor allem psychologische Sicherheit erfahren. Das ist das große Schlagwort, das wir auch in Unternehmen oftmals versuchen reinzutragen. Man kommt nicht drum rum, über dieses Frankreich-Spiel nicht zu sprechen. Also man muss schon sagen, nachdem man schon eine rote Karte verdauen musste, gegen Schweden hat man dann gegen Frankreich nochmal einen Dämpfer gekriegt und gewinnt dieses Spiel auf eine Art und Weise, das wahrscheinlich schon ein Jahrhundertspiel war. So wird es zumindest im Ideal aktuell auch immer noch gelebt. Und deswegen fand ich das sowas von genial, bei solchen Momenten auch dabei sein zu dürfen, weil das ist schon etwas, was man nicht ganz schafft, wenn man im Vorfeld nur dabei ist in der Arbeit und sagt, okay, everybody on its own und ihr kriegt das schon hin. Ein paar Momente sollte man auch vor Ort miterleben, um das Gespür mitzuempfinden, was geht in solchen Momenten bei den Leuten durch den Kopf und wie verhält sich das System. Und das ist auch bei Olympischen Spielen teilweise sinnvoll, dass man in solchen extremen Situationen auch mal ein paar Dinge mit begleiten darf.
Mhm. Und, ja. Naja, und es ist ja auch für einen selbst, auch dieses Erlebnis mal gehabt zu haben, ist schon was sehr, sehr Besonderes. Also diese Intensität auch der Emotionen mitzuerleben. Also das ist einfach Gänsehaut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist ein großes Ereignis, ob es eine WM oder Olympische Spiele und man betreut Athleten und also ich stehe da schon, da merke ich, da reagiere ich auch körperlich. Also da sind dann sehe ich dann, wenn ich so runtergucke auf meine Arme, denke ich mir, oh mein Gott, so viel zum Thema Emotionsregulation, aber Gänsehaut pur. Also man lebt ja dann schon auch mit oder fiebert mit. Noch dazu, du kommst auch aus dem Sport. Ich glaube, man fühlt dann da vielleicht noch mal ein Stück weit mehr mit, aber das ist schon was sehr Besonderes und ich glaube auch mit ein ganz hoher Motivationsfaktor, warum das auch viele Athleten und Athletinnen machen, eben genau wegen diesen Momenten, dass das eben, ich glaube, in dem Moment versteht man auch, es ist nicht nur der monetäre Anreiz, sondern es sind wirklich so besondere, intensive Momente, die man auch nur oder meistens auch nur auf so ganz großen Turnieren miterleben kann oder eben Olympische Spiele. Das ist natürlich immer noch was ganz Besonderes.
Ja, total. Und das muss man schon sagen, das ist irgendwie unsere Berufsbranche, da trotz, dass sie so klein ist, wenn man solche Momente mit begleiten darf, ist das etwas, was man sonst im Alltag ja eigentlich nicht wirklich erlebt. So
Ja,
diese
ja.
Ekstase oder diese Emotionsschwankungen von Himmel hoch jauchzend und dann verlierst du doch noch uns alles ganz furchtbar. Und sowas fühlt sich sehr lebendig an und das macht es wirklich sehr spannend.
Ja, definitiv. Neben den Athleten, Athletinnen, wie intensiv, du hast schon kurz angeteasert, arbeitest du auch mit Trainer, Trainerinnen, also à la Coach the Coach?
Wenn ich das Vertrauen habe, kann man natürlich immer auch mehr machen. Man sollte nicht den Fehler machen, um dann auch belehrend zu wirken, weil am meisten wissen es die Trainer dann schon oder haben auch Erfahrungen und wollen irgendwo hin, auch mit ihrer Philosophie. Und man begleitet die Person dann eher und sagt, okay, passt das, was ich gerade umsetzen möchte, zu dem, wie ich mich verhalte. Und also so eine Art, ja, auch Spiegeln. Was man da manchmal auch mit reinnehmen kann. Ich habe das in Individualsportarten oder in anderen ja, Einzeltrainer, die mal auf mich zukommen, kann man natürlich intensiver arbeiten als in so einem Kollektiv, weil man muss, so weit gehört auch dazu, wenn du viel mit Trainerteams arbeitest oder und gleichzeitig die Spielerinnen und Spieler auch mit begleitest, herrscht so ein bisschen auch das Misstrauen. So, wenn ich jetzt dem was erzähle, trägt er das dem Trainer dann irgendwie weiter und dann spiele ich nicht und das sind die Gedanken, die völlig normal sind, weil, also es ist wie bei Freundschaft auch, das dauert halt, bis man Vertrauen gewinnt zu einer Person. Und so ist es im Teamkontext auch. Und mir muss dann bewusst sein, wenn ich mit einer Mannschaft, mit dem System arbeite, werden automatisch ein paar Spieler oder Spielerinnen oder andere Leute nicht zu mir kommen, weil sie denken, ja, es ist vielleicht, idealerweise ist es ein netter Typ, aber ich will dann trotzdem jemanden für mich, für meine vielleicht auch doch auch grundsätzlichen Gespräche haben und die haben dann oftmals auch Spieler, Spielerinnen dann eigene SportpsychologInnen dann auch, die ich dann auch sehr empfehle. Und das ist dann auch ein Preis, den man bezahlen muss. Und mit den, ja, und die Arbeit mit Trainern und Trainerinnen ist idealerweise so, dass man einfach auch ein paar Coaching-Tipps mit reingeben kann. Und da geht es nicht darum, hey, ich sag dir jetzt, wie und die Spieler und Spielerinnen ticken. Weil diese Arbeit muss idealerweise das Trainerteam von sich aus machen. Also es geht darum, Beziehungsaufbau zu unterstützen zwischen Trainerteam und Spielerinnen. Weil das ist eine grundlegende Arbeit, die vieles einfacher macht. Wenn ich eine gute Beziehung habe, oder man sagt so schön Transition, zum Team selber. Und diese Beziehungsarbeit ist elementar. Es macht viel Botschaften leichter.
Ich meine, das ist Beziehungsarbeit oder Vertrauensaufbau, ist ja auch eine Psychotherapie, ist so der erste Grundbaustein, der wirklich Zeit braucht. Manchmal geht es schneller, manchmal weniger schnell, aber das erlebe ich auch in meinen. Ich arbeite ja schon mehr mit Einzelsportlern, jetzt in letzter Zeit auch mehr mit Teams und das ist schon auch echt ein Spagat. Also, wenn man mit Trainer und dem Team arbeitet, man hat eine Schweigepflicht, das ist vielleicht auch ganz wichtig,
Absolut.
für die, die es nicht wissen. Und die ist mir sehr, sehr wichtig. Aber man muss dann wirklich, und das ist auch anstrengend, extrem aufpassen, wenn man mit, ich sage jetzt mal, Trainer und Team und Einzelspielern kommuniziert, unheimlich aufpassen, was man sagt. Also, weil es sollen dann Informationen auch nicht durch. Und ich muss immer wieder diese neutrale Haltung einnehmen. Und das ist, finde ich, schon echt eine Challenge. Also ich finde es zumindest herausfordernd, dass man da nicht einfach mal so dahin quatscht und flapsig kommt trotz doch eine Information raus, weil einmal, wenn die Information natürlich draußen ist, wird es extrem schwierig. Also das Vertrauen ist ganz schnell auch wieder weg. Das ist wie in einer Beziehung. Also das ist natürlich unheimlich wichtig, dass man dieses Vertrauen aufbaut und auch aufrechterhalten kann.
Vielleicht, wenn ich an der Stelle noch einen Gedanken teilen darf, die hat in der Sportpsychologie oftmals immer nur oder generell in der psychologischen Arbeit nicht so viele Chancen, wie du es gerade angesprochen hast. Und der erste, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. So, und nee. Also du bist dann da und entweder das passt und dann läuft's, und wenn es nicht passt, dann ist Misstrauen da. Und wenn man es jetzt zum Beispiel vergleichen würde, okay, wenn ich irgendwie getaped werden soll und das Tape passt nicht, dann gehe ich am nächsten Tag wieder hin und sage, hey, ich brauche heute ein anderes Tape.
Ja.
Wenn ich aber jemand mich anvertraue und das Vertrauen passt nicht, dann gehe ich am nächsten Tag nicht hin und sage, hey, pass mal auf, ich hätte gern das so und so, sondern ist das Thema für mich irgendwie durch. Wenn ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Oder ich gehe vielleicht nicht sofort zur nächsten Person und sage, das wäre jetzt gut mit dir zu besprechen, weil ich habe mit der anderen Person keine guten Erfahrungen gemacht, weil es dann doch auch immer vielleicht anstrengend sein kann. Und deswegen ist mir das so ein großes Anliegen, dass wir, wenn wir in der Sportpsychologie arbeiten, dass wir da auf eine gewisse Qualität der Verschwiegenheit und Vertrauensbasis achten, weil wir sonst auch schnell verbrannte Erde hinterlassen können. Und in diesem Bereich haben wir leider Gottes, und das ist normal, was die Wirtschaft auch mit sich bringt, viele Menschen, die auch gesagt haben, ja, ich habe einen Kalenderspruch mal für mich angewandt und der funktioniert. Und ich möchte die Welt jetzt wissen lassen, mit welchem Mindset man hier durchrennen muss. Und die vielleicht noch nicht so viel von der Ausbildung gelernt haben, was es dazu noch braucht, zusätzlich, unabhängig davon, dass sie vielleicht trotzdem auch Mehrwert stiften können. Und das kann das System im Leistungssport nicht immer ganz unterscheiden. Was kann eine Person wirklich und was nicht? Und im medizinischen Bereich wollen wir ja trotzdem jemanden, der auch das studiert hat, und nicht irgendwie jemanden, der sagt, ich habe mal im Wochenendskurs auch ein bisschen Taping gelernt. Und diese Qualitätskriterien sind mir in dem Bereich schon elementar wichtig im Leistungssport, vor allem auch im DFB.
Ja, absolut. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie schnell, wenn man diese Qualitätsstandards nicht einhält, wie schnell man sowieso weg ist. Also ich glaube, das ist ist einfach unheimlich wichtig, und das ist auch meine Erfahrung. Ich habe es natürlich noch mal intensiver auch gelernt, auch in der Psychotherapieausbildung, weil das da einfach ein Berufsethos ist. Also wir müssen, wie ein Arzt, sind einfach verpflichtet dazu. Aber auch in der Sportpsychologie ist es Gott sei Dank etwas, was verpflichtend ist, woran man sich wirklich halten sollte. Einzelsportler oder Teams? Also ich meine, es ist bei dir jetzt vielleicht mehr oder minder offensichtlich, aber
beides.
Was ist denn beides doch?
Es ist beides. Ich darf zum Glück ja abseits der Fußballwelt noch ein paar kleinere Sachen machen, ob das jetzt Eishockey ist oder ab und zu kommt dann doch auch nochmal irgendwie was aus dem Tennis, was mich dann immer sehr freut, oder aus dem Alpinismus. Wobei Alpinismus ja dann auch sehr viel Bergsteigen wäre. Es geht dann eher um Alpinsportarten wie Skifahren, dann auch gerne mal in die Richtung. Und das ist das Schöne, die Mischung macht es bei uns, finde ich. Weil im Einzelbetreuung ist dann die Intensivität schon deutlich höher, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die intrinsische Motivation, wirklich an mir und der Sache zu arbeiten, was dann manchmal in Teamsportarten so ein bisschen an der Oberfläche bleibt. Und deswegen finde ich, ist die Mischung ganz gut.
Ja. Ich habe mich jetzt auch total gefreut, dass jetzt auch wieder Thema Team bei mir mehr aufkam, weil wirklich beides extrem Spaß macht, sehr unterschiedlich ist. Aber ja, finde auch, die Mischung macht's, und bin jetzt wahrscheinlich mehr im Einzelsport unterwegs, aber es hat wirklich beides einfach, finde ich, unheimlich spannende und herausfordernde Facetten. Also muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Chris, die Frage hörst du jetzt sicherlich nicht zum ersten Mal. Ich freue mich natürlich, sie dir schon seit Wochen zu stellen. Vielleicht kriege ich auch gar keine Antwort drauf oder auch keine spannende Antwort, womit ich rechne. Was würdest du sagen, sind die größten Unterschiede der sportpsychologischen Betreuung in Frauen- und Männerteams?
Das ist auf der einen Seite sehr leicht zu beantworten, weil da kein Unterschied ist von Sport und Gesellschaft. Also es gibt Unterschiede, aber die sind eigentlich marginal. Wir leben sie nur viel zu stark. Also wir haben auch, finde ich, wir haben noch sehr viel Entwicklungspotenzial. Also nicht nur was Gleichberechtigung angeht und Gleichstellung, sondern auch Sozialisierung. Also da sind eigentlich Frauen und Männer sehr, sehr ähnlich. Es gibt aber doch ein paar Unterschiede, und die sind aus den genannten Gründen noch vorhanden. Und das ist so ein bisschen das Thema gedankliche Weiterbeschäftigung, nennen wir das, oder auch im Englischen Overthinking. Also wie lange denke ich über Dinge nach? Und das haben wir auch im Männerbereich, aber in der Ausprägung erlebe ich das im Frauenbereich aktuell noch ein bisschen stärker. Und vielleicht finden sich die ein oder anderen gerade ein bisschen im Alltag wieder, wenn man so an Beziehungen denkt oder an Freundeskreise. Und über die Jungs, dann muss auch natürlich sagen, jetzt im Übergangsbereich haben die andere Themen vielleicht manchmal, wenn sie noch keine Familien haben oder die Zukunft nicht so durchplanen müssen, weil das Geld einfach sofort reicht. Und im Frauenbereich, im Fußball reicht es noch nicht sofort an allen Stellen. Also du hast natürlich dann ein höheres Bildungsniveau im Schnitt und kannst dann auch das Thema Selbstverantwortung, Selbstreflexion ist ein bisschen stärker ausgeprägt. Jetzt gut jetzt hier natürlich auch, weil es im Erwachsenenbereich ist. Und es ist immer ganz spannend, vielleicht also als Anekdote, ne? Also man sitzt dann da im Raum und die Achtsamkeit ist, finde ich, ist bei Frauenteams stärker in Form von Dinge wahrnehmen und Dinge interpretieren und auch über diese Dinge sprechen. Und dadurch kann aus einem kleinen Thema ein ganz großes Thema werden. Und manchmal denkst du, oh, es wäre jetzt gar nicht so sinnvoll, so ausgiebig darüber zu sprechen, weil es macht aus einer Maus einen Elefant und irgendwie entwickelt sich das in die Richtung. Und bei Jungs ist es eher so, oh, ich habe gar nicht gemerkt, dass der heute woanders sitzt als gestern. Und denkst du, manchmal wäre es nicht schlecht, wenn du auch ein paar Dinge vielleicht mehr wahrnehmen würdest und auch hinterfragen würdest, um auch die eigene Entwicklung voranzutreiben. Und das ist so ein bisschen der Gesellschaft sehr ähnlich. Und das macht unsere Arbeit in der Sportpsychologie dann auch wiederum, finde ich, sehr spannend, weil man dann im Frauenbereich natürlich schneller andockt, gerade Thema Reflexion und selbst. Das Thema Selbstwert ist wirklich ein großes Thema, was ich ein Stück weit sehe.
Riesenthema.
Was wir im Frauenbereich generell in der Gesellschaft immer noch ein bisschen stärker vernachlässigen und dass der Selbstwert oft geknüpft ist an Dinge, wie wirke ich auf andere, wie bewerten mich andere Menschen. Und das ist sehr schade und auf lange Sicht kann, und wenn ich das nicht einsortieren kann, kann sowas natürlich auch ein Aspekt für mentale Gesundheit sein, wenn der Selbstwert nicht sehr hoch ist. Und da versuche ich möglichst transparent fürs Thema zu sensibilisieren, dass der Selbstwert wächst und dass der nicht abhängig sein muss und darf von der sportlichen Leistung oder von Bewertung anderer.
Finde ich eine sehr, sehr schöne Antwort. Ich gehe da total mit. Zum Schluss vielleicht noch, wäre ja auch interessant, aber da könnte man eine extra Podcast-Folge machen. Ist der Selbstwert bei Männern nicht so stark ausgeprägt oder reden die stärker ausgeprägt? Oder ist es eigentlich so, dass die Männer eben weniger darüber reden, als es Frauen tun? Also das ist oft so meine Erfahrung, dass das Selbstwertthema in Männermannschaften, also ich habe jetzt mehr mit Männermannschaften zu tun, tatsächlich auch da ist, aber viel, viel länger dauert, bis da wirklich auch darüber gesprochen wird, dass es eigentlich auch ein Thema ist.
Definitiv.
Und natürlich lässt es den Eindruck erwecken, dass das Thema vielleicht nicht so da ist, obwohl dem nicht so ist. Aber können wir eine extra Folge machen?
Das würde ich, um es kurz zu halten, würde ich das bejahen.
Okay, gut. Chris, was würdest du sagen, fällt dir ein Schlüsselerlebnis ein, größte Challenge in deiner Arbeit bisher?
Größte Challenge in meiner Arbeit? Die tägliche Arbeit ist immer eine Challenge, weil Menschen einfach so unterschiedlich sind. Und jeden Tag lerne ich dazu, wirklich. Also was bei der einen Person funktioniert, funktioniert bei der anderen irgendwie gar nicht mehr. So abhängig von diesen Anforderungen und Herausforderungen. Es gibt wahrscheinlich, vielleicht in einigen Jahren habe ich vielleicht einige Anekdoten, die man dann irgendwie spannenderweise auch irgendwo erzählen kann. Auch wenn es jetzt natürlich schon viel gibt. Ich glaube, eine Geschichte ist wo wir mal, das war es mal eine teambildende Maßnahme und wir haben ein paar Menschen, die mich kennen, die werden die Geschichte jetzt auch schon zum 10. Mal hören, aber sie war so einprägsam, wo wir gesagt haben, komm, wir machen Stockbrot und alle miteinander und Staff und Trainerteam dazu und dann gehen wir abends noch vors Hotel, bevor wir dann irgendwie dann Spielvorbereitung haben. Und dann hat das so eine Eigendynamik entwickelt. Wir waren irgendwie viel zu viele Menschen. Und dann haben die angefangen, das Feuer hat mich gebrannt. Und der nächste hat Spiritus reingekippt. Und dann hat es eine Stichflamme gegeben. Und dann der nächste hat sich witzig drüber gemacht. Und spannend war eigentlich eher, wie sich dann auch quasi wo Spieler sich positioniert haben, wo das Trainerteam stand, wo der Staff stand. Und alle standen so für sich. Also es war nicht so, dass wir uns komplett durchmischt hatten. Und was dann auch in so einer Situation schwierig ist, wenn du verantwortlich bist für so eine Aufgabe so anzuleiten, dann gibt automatisch auch das Trainerteam die Verantwortung an dich ab. Weil wenn es schief geht, können sie dich wenigstens verantwortlich machen. Weil man selbst nicht irgendwie als Trainerteam irgendwie auch schlecht dastehen will, zu Recht auch nicht. Das ist auch gar keine Bewertung dessen. Aber du musst versuchen, diesen Rahmen zu halten. Und wenn der nicht klappt oder aus irgendeinem Grund eine Dynamik entwickelt, dann kannst du dich nicht darauf verlassen, dass irgendjemand irgendwie aus einer höheren Instanz, die eigentlich Entscheidungen treffen, in die Presse springen und sagen, hey Jungs, wir reißen uns zusammen, wir haben uns gesagt, wir machen das jetzt und let's do it. Und du musst dann selber irgendwie versuchen, dann da Herr, witzigerweise, der Lage zu werden. Und das fand ich in der Situation tatsächlich sehr herausfordernd, um danach dann auch nicht irgendwie verurteilend zu sein, dass man nicht die Unterstützung bekommen hat vom System, die man sich gewünscht hätte. Man macht sich, und das ist, doch, das muss ich sagen, das ist die Hauptsprache im Leistungssport und vor allem im Fußball ist, man macht sich lustig über andere. So, making jokes about others is the language. Und das macht natürlich psychologische Unsicherheit aus. Wenn es immer darum geht, oh, da hat jemand einen Fehler gemacht und lass uns mal darüber lachen, aber ich möchte niemals die Person sein, über die gelacht wird. Das ist etwas, was wir im Fußball, finde ich, schon sehr stark haben, was allein schon das eine große Herausforderung ist.
Gute Anekdote und mein Learning daraus wird sein, bei Teammaßnahmen gleich ganz klar zu kommunizieren. Es ist eine Teammaßnahme. Wenn die scheitert, sind wir alle verantwortlich.
Ja. Oh, absolut.
Ja, sehr spannend, sehr spannend. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, okay, das ist eine Schwäche, daran würde ich gerne als Sportpsychologe arbeiten?
Mir fallen zu viele Dinge ein, muss ich tatsächlich sagen.
Siehst du, Sportler sagen immer, ich habe keine Schwächen.
Genau. Also, jetzt bin ich ein geselliger Mensch und das kann sehr zuträglich sein in manchen Dingen. Das birgt aber auch natürlich die Gefahr, dass man manchmal vielleicht einen Witz macht oder einen Spruch macht oder irgendwo mal zwei Dinge sagt, wo du denkst, oh, halt, stopp, das hättest du jetzt vielleicht so nicht machen sollen. Und im Nachhinein denkst du, ach, das wäre jetzt gut gewesen, wenn du da irgendwie bei dir selbst geblieben wärst. Und man lässt sich manchmal von Dynamik mitreißen, irgendwie dann auch ein Mensch ist und man nicht so analytisch rüberkommen möchte. Und so das Naturell, das irgendwie auch vielleicht ein Vorteil sein kann an manchen Stellen, kann gleichzeitig auch manchmal auch sehr herausfordernd sein fürs System.
Absolut,
sich selbst so ein bisschen auch dann wieder hinten anzustellen, vielleicht entgegen einem Impuls. Und Impulskontrolle hilft immer, hilft den Athleten, hilft.
Kann ich sehr gut nachvollziehen.
Hilft aber auch mir. Das muss man schon sagen.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, würde ich mich jetzt als ähnliches naturell beschreiben. Und es ist sicherlich eine Challenge da. Aber es macht auch Spaß. Also das ist eine Challenge, ich mag die auch. Diese Rolle zu schlüpfen, das nicht diejenige zu sein. Ich meine, wenn ich in der Mannschaft wäre, würde ich sofort sagen, so, wow, los, Also in der Rolle der Sportpsychologin eher mal so der beobachtende Part, also die Vogelperspektive zu sein und da sich nicht immer mitreißen zu lassen. Und das ist aber nicht einfach. Aber ich finde es auch sehr spannend oder eine Herausforderung, die ich auch mag und auch oft sehr genieße, eben diese Pulskontrolle zu lernen. Also weil wir lernen ja viel, aber selbst auch das mal zu erfahren, wie sich das anfühlt.
Total, total. Ich muss immer noch dran denken, Menschen kommen dann oft mal zu, hey, du liest doch bestimmt so viel. So, du weißt doch das und das und das. Ne? Du hast ja studiert und dann Psychologie dazu oder ja, ob das jetzt Sportwissenschaft ist oder nicht, akademisch. Und dann denke ich, oh, verdammt, das Buch hättest du lesen sollen. Und denkst, ach Gott, ich lese so wenig. Und das würde ich manchmal, ich wäre gerne belesener. Es tut mir echt leid an der Stelle, ja.
Ich würde jetzt gerne hier die Kamera schwenken und dir ganz viele Bücher zeigen, die ich mir dann immer wieder bestelle. Hier liegt jetzt auch gerade eben von Werner Schuster Abheben von der Kunst, ein Team zu beflügeln. Und dann auch hier gerade tatsächlich von unserem Kollegen Oliver Stoll zum Thema mentales Training im Eishockey, also ganz viele Bücher. Man sagt, okay, die müsste man jetzt lesen, aber es ist halt irgendwie auch manchmal echt ein Zeitfaktor. Aber ich nehme es mir ganz fest vor, lesen muss mehr. Ich habe auch früher gern gelesen und es ist eigentlich, finde ich, schön, auch Bücher empfehlen zu können. Bewundere ich immer, weil viele Kollegen können das sehr, sehr gut. Ganz viel Literatur empfehlen.
ChatGPT, meine Güte, vielleicht ist es dann doch eine Chance. ChatGPT,
okay, stimmt. Okay, das heißt, ich frage ChatGPT nach einer Literaturauswahl für unsere Shownotes, für unseren Podcast. Nein, mache ich nicht. Aber ich könnte tatsächlich das Buch hier empfehlen mit dem Team beflügeln. Und das ist jetzt keine Werbung, sondern Werner Schuster ist wirklich ein sehr, sehr geschätzter Trainer, also langjähriger Trainer der Skisprung-Nationalmannschaft, sehr erfolgreicher Trainer. Und das Buch ist auch gut. Ich habe schon reingelesen, so ist es jetzt auch nicht. Chris, du bist jetzt super lange beim DFB, kennst Clubs, OSPs, Vereine, arbeitest mit Einzelsportlern etc. Thema Infrastruktur, Sportpsychologie. Wie könnte man einen Laien erklären, wie die Sportpsychologie strukturiert ist?
Also wir haben in allen Nationalmannschaften haben wir eine sportpsychologische Honorarkraft, sowohl in männlichen als auch weiblichen Teams. Die darf ich dann dementsprechend koordinieren und auch einsetzen, beziehungsweise dann geht es auch um Nachbesetzungen, die man dann zu verantworten hat. Und die das ist jetzt so, oder was das den DFB angeht. Und wenn wir in den deutschen Fußballsystem reinschauen, dann haben wir in allen Leistungszentren mittlerweile seit 2018 verpflichtend sportpsychologische ExpertInnen und SportpsychologInnen sitzen, die da quasi Teilzeit- oder Vollzeitstellen haben müssen, je nachdem, ob erste oder zweite Liga. Das ist jetzt mittlerweile systematisiert, was das gut ist, weil dadurch haben wir natürlich deutlich mehr Leute jetzt auch im Jugendbereich, was elementar ist, weil die natürlich dann da auch ganz verschiedenen Herausforderungen gestellt sind. Und man viele Kollegen manchmal muss den Hut ziehen, wenn sie da irgendwie drei Teams mit Eltern und Trainerteams und dann rennen da irgendwie 150 bis 200 Jugendliche rum. Und also man schafft es eigentlich gar nicht.
Erfahrung hatte ich auch schon.
Das ist wirklich, worauf fokussiert man sich dann? Genau, also da haben wir, bei allen Leistungszentren haben wir die SportpsychologInnen im Fußball und im Profibereich sieht es deutlich dünner aus aktuell immer noch. Also da man denkt immer so, ja, jeder Verein hat bestimmt jemand, aber viele suchen sich so privat jemand, aber im Verein selber tut sich aktuell noch sehr schwer damit, dieses Thema zu implementieren, weil es dann immer darum geht, idealerweise sollte die Person vielleicht auch Ex-Profi sein, vielleicht, naja, im physiotherapeutischen Bereich muss die Person auch kein Ex-Profi sein und so ist es eigentlich in diesem Bereich auch, weil nochmal jemanden, der irgendwie sagt, ich weiß, wie der Fußball funktioniert, ist manchmal vielleicht auch nicht zuträglich. Die Expertise sollte vor allem auch das Trainerteam haben und da lebt man dann schon manchmal auch natürlich ein paar Strukturen noch in Deutschland, gerade im Profibereich, wo man sagt, okay, da gäbe es vielleicht noch Verbesserungsbedarf, aber da kann man es nicht vorschreiben. Mhm. Die Vereine müssen das selbst für sich entscheiden, wem sie dann da irgendwie auch Gehör schenken wollen.
Also es ist jetzt nicht immer nur ein finanzielles Thema, sondern einfach auch noch so eine gewisse Bereitschaft, Offenheit oder auch den Need nicht so zu sehen wie jetzt in der Physiotherapie, Athletik, Medizin, wo es natürlich klar ist, dass die zum Staff gehören.
Ja, genau. Das ist, da gilt es noch so ein bisschen Sensibilisierungsarbeit oder auch ein bisschen auf Zeit zu spielen. Entgegen wir in allen olympischen Disziplinen irgendwie eine Ansprechperson haben, aber auch da haben wir nur an drei Olympiastützpunkten feste Stellen, muss man auch sagen. Also da gibt es auch Luft nach oben.
So. Ja, auf Zeit spielen ist gut, wenn es dann brennt, dann spätestens dann kommt der Anruf. Feuerwehrtaktik. Okay. Wir kommen zum Ende. Ganz kurz noch, Zukunftssportpsychologie, wie würdest du es dir wünschen? In 5 Jahren, in 10 Jahren.
In 5 Jahren.
Chris Herr darf Sportpsychologie gestalten, so wie er es gern würde.
Also das ist ein großes Bild tatsächlich. Und vielleicht muss man auch interdisziplinär denken. Wir denken ja oft in Silos und sagen, hey, unsere Disziplin, die muss sich durchsetzen. Sagen so, ich würde mir wünschen, dass wir es hinkriegen, mehr psychologische Sicherheit in den deutschen Fußball zu bekommen und auch generell in den Leistungssport. Dass wir stärker auch mit medizinischen Bereichen uns austauschen können, weil es dann doch auch ganz viel beim Thema Stress und Verletzungen geht. Also, dass wir thematisch stärker systematisiert sind in 5 Jahren. Dass man interdisziplinäre Konferenzen hat. Vielleicht bedeutet das auch, dass es ein paar Leute von uns mehr dann auch braucht. Das sicherlich an der einen oder anderen Stelle. Vor allem, dass vielleicht wirklich jeder Bundesligist dann auch eine Ansprechperson hat, die gar nicht Vollzeit sein muss, aber die wirklich dann auch das System beraten kann und auch vermitteln kann. Und vor allem, dass wir schneller Unterstützungssysteme kriegen im Kinder- und Jugendbereich, was psychotherapeutische oder auch psychiatrische Anlaufstellen. Ja. Also mentale Gesundheit wird in den nächsten Jahren deutlich nach oben schießen, das Thema, die Relevanz da davon. Und da würde ich mir wünschen, wenn wir in 5 Jahren wirklich sagen können, wenn jemand was hat, wir können helfen. Und wir schaffen es innerhalb von 2, 3 Wochen auch eine Ansprechperson zu liefern, die Zeit hat. Das hat die Gesellschaft verdient, nicht nur der Leistungssport. Man schimpft ja immer so ein bisschen, ja, und die machen da nichts und die verheizen die Jugendlichen und Leistungssport ist so gefährlich, sage ich, wir haben zum Glück Anlaufstationen und können unter Umständen schnell reagieren, was wir in der Gesellschaft teilweise nicht haben. Kinder und Jugendliche kriegen viel zu selten Unterstützung. Und da muss man sagen, ist der Leistungssport zum Glück schon in der Entwicklung, wo er tendenziell gut aufgestellt ist, aber noch nicht da, wo er sein soll.
Definitiv. Ja, Definitiv, das ist so. Also im Leistungssport gibt es wirklich ein sehr, sehr schnelles Netzwerk. Und das weiß ich jetzt aus meiner anderen Arbeit als Psychotherapeutin. Also gut, ich bin für Erwachsene, aber habe natürlich auch viele Kollegen aus dem KJP, also Kinder- und Jugendpsychotherapeutenbereich. Und akut einen Psychotherapeuten zu bekommen, das bedeutet dann so, wir können ihnen vielleicht in 3 Monaten einen Termin anbieten. Und das ist einfach viel zu lange. Aber auch darüber könnten wir eine extra Folge machen, wozu wir heute nicht die Zeit haben. Die letzte Frage, Chris. Was für Tipps hättest du an junge Kollegen und Kolleginnen?
Bleibt geduldig. Geduldig und verträglich, das hilft mit einer notwendigen Demut. Auch wenn ich manchmal den Drang sehe und auch von mir kenne nach, hey, das muss doch jetzt erkannt werden oder das muss doch jetzt auch bezahlt sein. Und ja, das muss es. Also steht sicherlich bitte für euch ein, aber habt die Geduld. So ein System braucht manchmal Zeit, um sich an euch zu gewöhnen.
Ja, absolut. Ich glaube, was mir noch einfällt, ist Thema Sportpsychologie, dass man sich vielleicht auch flexibler aufstellt und Richtung High-Performance-Psychologie denkt, also auch die Offenheit hat. Ich meine, wir beide sind auch in der Wirtschaft hier und da unterwegs, dass High-Performance nicht gleich nur Leistungssport ist, sondern dass es auch ähnliche Bereiche gibt, wo ähnliche Herausforderungen sind. Und es kann auch mal helfen, dass man sich am Anfang nicht zu sehr versteift nur auf den Leistungssport und man auch tolle Erfahrungen in anderen Bereichen sammeln kann. Wie zum Beispiel der Wirtschaft.
Total, ich meine, du kennst das ja. Du kennst das ja von deiner eigenen Arbeit an der Stelle, die ja wohl unterschiedlich andocken kannst. Zumindest erlebe ich dich so in deinem Wirken und jetzt auch nicht nur psychotherapeutisch, sondern Performanceentwicklung bedeutet auch klassisches mentales Training, Konzentration, ja. Stressresistenztraining. Also ja. Das sind Dinge, die man auch proaktiver spielen kann.
Ja, gut. Ich würde sagen, es war ein runder Podcast und wir kommen zum Ende. Ich bedanke mich vor allem bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, dass ihr heute wieder bei Sport im Kopf zugehört habt. Wie immer freue ich mich natürlich über Feedback und Anregungen. E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes und noch mehr, wenn ihr auch das nächste Mal wieder bei Sport im Kopf dabei seid. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasst gerne ein kleines Sternchen, dann finden auch andere den Podcast schneller. Lieber Chris, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mich wirklich sehr gefreut und ich merke, ich muss auch wieder öfter Kollegen und Kolleginnen einladen, weil das doch auch immer ein sehr, sehr schöner Austausch ist. Ja, und ich freue mich auf einen, ich glaube, das letzte Mal haben wir uns bei der TSG Hoffenheim gesehen. Stimmt. Das ist jetzt wirklich ein paar Jahre her.
Ja.
Vielleicht dann demnächst auch mal wieder in Person.
Auf dem Berg, das machen wir.
Auf dem Berg, na klar, du weißt, wo ich wohne, ich wohne in den Bergen, du bist jederzeit herzlich willkommen.
Wie schön, dann herzlichen Dank, dass du das so nett moderiert hast, das war sehr angenehm.
Sehr gerne, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.
Ich danke dir.
Ciao. Ciao.